Jesus, ich danke dir jetzt für die Zeit, die wir schon zusammen hatten im Lobpreis, im Gebet. Und ich bitte, dass du die Predigt segnest, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Ohren auftust, dass du unseren Verstand aufmachst, dass wir aufmerksam sein können. Ich bitte dich, dass du mich gebrauchst, das zu sagen, was dir wichtig ist. Ich bitte dich, dass du das, ja, übersetzt in unsere Herzen, dass das wirklich ankommt von dir, was von dir ist, und das runterfällt, was nicht wichtig ist, was eher hinderlich ist. So bitte dich, dass du persönlich zu uns sprichst durch die Predigt. Amen. So, leider konnte ich die Predigt nicht so gut vorbereiten, wie ich das eigentlich wollte. Ich bin gestern irgendwie aufgewacht mit Kopfschmerzen und ging es den ganzen Tag schlecht, habe mich dann relativ früh auch wieder hingelegt, wo ich eigentlich noch nachts die Predigt fertig machen wollte. Deswegen ist die nicht so ganz ausgereift, wie ich das eigentlich wollte. Ich wollte ursprünglich eigentlich über Vergebung predigen, was ich vielleicht noch irgendwann machen werde, aber durch verschiedene Impulse bin ich jetzt zu dem Thema gekommen, was ich jetzt habe. Und ich möchte die Predigt mal provokant nennen: Wir müssen Streber sein. Und es gab so verschiedene Sachen, die mich erinnert haben an Sachen, die mich früher oder vor kurzem angesprochen haben. Ich habe ein Adlernest. Das ist ein Treffen von Leuten, die prophetisch begabt sind und da weiterkommen wollen, so ein geschützter Rahmen, wo Leute zusammen sind, um da zu wachsen. Und einer hat eben da erzählt, dass sie, das war glaube ich ein Beispiel aus ihrem Leben, was für viele gesprochen hat, dass sie mit zwei Freundinnen zusammen Spanisch lernen wollte. Und sie war da ziemlich gut da drin, hat da sehr schnell gelernt und die anderen sind irgendwie hinterher geblieben. Und das hat die anderen genervt und dann haben gesagt, okay, wir wollen nicht mehr mit dir lernen. Das ist doof, dass du besser bist wie wir. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob das so war. Auf jeden Fall hat es sie fast so angefühlt, als würde auch die Freundschaft dadurch beendet worden sein. Und das hat sie dann so gelähmt, dass sie Sachen, die sie eigentlich tun wollte in ihrem Leben, wo sie gut war, was sie auf dem Herzen hatte, dass sie das nicht mehr getan hat, weil sie eben Angst hatte, ein Streber zu sein. Und es fühlt sich halt blöd an, so, ja, du bist ja ein Streber, was willst du eigentlich? Und weil die anderen halt nicht so gut sind oder nicht so eifrig sind. Und da ist mir eine Geschichte eingefallen oder eine Predigt eingefallen, die mich damals sehr berührt hatte. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon über 10 Jahre her. Da war ich mit Matthias zusammen in Winterthur. Der war nicht auch dabei.
Schon so lange her, oder?
2004 war das, September 2004, glaube ich. Und war so eine Lobpreiskonferenz, Facing the Wall hieß die, mit Don Potter. Und am Schluss hat der Lothar Koss in der Predigt gehalten über die Geschichte oder die Vorgeschichte, bevor Elia entrückt wurde. Und was jetzt auch noch das Witzige war, was daran so, warum ich jetzt den Impuls hatte, diese Predigt da wirklich zu halten, weil wir im Hauskreis nämlich gerade uns mit Elia beschäftigt haben, unsere Büchlein haben. Und das nämlich genau die letzte Geschichte war aus dem Büchlein und die kam jetzt immer am Mittwoch dran. Und Elia, der Prophet Elia, hatte ja einen Schüler, einen Novizen, den Elisa, und mit dem er einige Sachen zusammen gemacht hat. Witzigerweise, glaube ich, steht gar nicht so viel drin in der Bibel, was sie zusammen alles gemacht haben, sondern nur, wie er ihn berufen hat eigentlich. Und dann ist eigentlich klar, so Elia wird entrückt. Also quasi Elia stirbt. Oder er ist nicht mehr auf der Erde, sagen wir so. Und Elia sagt zum Elisa, ich muss jetzt in die und die Stadt gehen. Und Elisa geht aber mit. Und Elia sagt ihm schon, was willst du eigentlich noch von mir? So. Ich habe jetzt diesen Auftrag, dahin zu gehen, bleib mal zurück. Und Elisa sagt, nee, ich gehe aber mit. Und dann kommen sie eben auf mehreren Etappen in verschiedene Städte. Und das sind immer wieder Prophetenjünger, die zu Elisa sagen, was willst du eigentlich noch von Elia? Weißt du nicht, dass er entrückt wird? Und Elisa sagt, ja klar, ich weiß das auch. Aber ich will trotzdem noch was von Elisa und ich gehe ihm hinterher. Und Lothar Koss hat so auch gemeint, dass der sehr eng mit Elia zusammen war und dass sie, Stärken und Schwächen mitbekommen haben, so den Morgenmuffel, der halt schlecht gelaunt ist, wenn er morgens aufsteht, den Mundgeruch vom Elia und aber Elisa ist halt dran geblieben. Und so ungefähr, dass die Prophetenjünger zum Elisa gesagt haben, was willst du denn noch vom Elia, der ist doch jetzt auch gleich weg. Willst du was Besseres sein? Bist du ein Streber oder was? Und Elisa ist aber dran geblieben und als sie dann eben so, also sie gehen in verschiedene Städte, und wenn man sich die Orte auf der Bibel, auf der Landkarte anschaut, ist das eigentlich ein völliger Zickzack. Weil sie gehen eigentlich von der Stadt, die ziemlich nah am Jordan ist, gehen sie irgendwie rüber und wieder zurück und dann wieder an Jordan. Und Elia sagt zu ihm, ich muss jetzt an Jordan gehen. Und Elisa sagt zu ihm, aber ich will von dir den doppelten Anteil deines Geistes haben. Und Elia sagt, was willst du von mir? Also ich kann dir das nicht geben. Wenn es Gott macht, dann macht er das halt. Und wenn er das nicht macht, dann macht das halt nicht. Und er nimmt seinen Mantel und teilt den Jordan und sie gehen durch. Und dann kommt dieser Feuerwagen, der Elia dann eben entrückt. Und Elia schnappt den Mantel auf und geht dann zurück an den Jordan und haut ihn dann auch auf den Fluss und sagt, wo ist der Herr, der Gott Elias? Und dann teilt sich der Fluss auch wieder und er geht weiter. Und es ist offensichtlich, er hat dann am Fluss eben tatsächlich den doppelten Anteil bekommen. Und irgendjemand hat mal gesagt, dass wenn man sich die Wunder anschaut, die dann beschrieben sind in den Geschichten, soll Elisa tatsächlich doppelt so viel gemacht haben wie Elia. Das haben wir dahingestellt, ob das stimmt und was das für Aussagen hat. Aber auf jeden Fall, Elia hat den Elisa eigentlich dauernd abgewimmelt. Die Prophetenjünger haben ihn dauernd abgewimmelt. Aber Elisa hat sich nicht unterkriegen lassen, hat sich nicht abhalten lassen, weil er gesagt hat, okay, ich will was haben vom Elia, was Gott ihm gegeben hat. Ich brauche das für meinen eigenen Dienst. Und ich bin hungrig nach Gott, ich lasse mich nicht abspeisen. Und wenn alle sagen, willst du ein Streber sein, bist du was Besseres, dann lasse ich mich davon nicht abhalten. Und ich denke, dass wir oft Dinge nicht tun, weil wir denken, was könnten jetzt die anderen denken? Oder ich will ja nicht als supergeistlich dastehen, als übergeistlich. Und wir uns halt dann die Sachen nicht abholen, die Gott uns vielleicht geben würde. Oder wir nicht in die Dinge reingehen, die Gott uns eigentlich gegeben hat. Weil wir Angst haben eben. Weil wir blöd dastehen, wenn wir besser dastehen. So ungefähr. Ja, und deswegen der Titel meiner Predigt, wir müssen Streber sein. Oder lasst uns wieder Streber sein. Lasst uns das durchziehen, was wir auf dem Herzen haben. Ja? Fängt dann vielleicht ganz klein an, ich stehe beim Lobpreis auf, wenn alle anderen gemütlich in ihren Sesseln hocken. Ich hebe die Hände, wenn alle ihre Hände nicht heben. Ich bete laut, ich bin emotional. Heißt da auch irgendwo in der Schrift. Die Gewaltigen reißen das Himmelreich an sich, die Gewalttätigen reißen das Himmelreich an sich. Also wirklich dann auch zu sagen, okay, ich gebe nicht auf, ich höre nicht auf zu beten, ich bleibe dran, bis ich den Durchbruch habe. Und eben da sich nicht entmutigen zu lassen oder auch von den anderen abhalten zu lassen oder gar wie bei der Frau aus dem Adlernest, sich lähmen zu lassen, dann in die Sachen reinzugehen. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo wir dann auch beten können, zu sagen, okay Gott, ich will ein Streber sein. Ich will das holen, was du für mich hast. Und ein anderer Aspekt, der dann fast das Gleiche ausdrückt, aber dann doch wieder anders, ist ein Ding, was eben auf der Mehrkonferenz war im Januar. Diese Konferenz vom Gebetshaus in Augsburg. Und da gab es viele inspirierende, herausfordernde, gute Vorträge. Aber ein Vortrag oder ein Impuls hat mich emotional sehr angesprochen. Und das war der Impuls, den er das duftende Öl nennt, den er jetzt ein bisschen nacherzählen will. Da gibt es zwar im YouTube-Kanal vom Gebetshaus ist das ganze Ding auch nochmal online, das ist ein bisschen länger. Und natürlich auf die Weise von Johannes Hartl, ich bringe das jetzt zwar auf meine Weise. Das hat mich sehr angesprochen, weil er hat angefangen damit zu sagen, es ist eigentlich schwieriger, Gott was zu schenken, als wir denken. Weil wir oft die Vorstellung haben, wenn ich Gott was gebe, dann gibt er mir was zurück. Und wenn er mir nichts gibt, dann bin ich sauer. Und oft ist es so, dass wir gar nicht merken, dass wir diese Haltung haben. Das habe ich ja schon mal in der Predigt gesagt. Ich habe irgendwie Gott sehr viel gegeben und war da enttäuscht, dass dann eine Enttäuschung zusammengebrochen ist und ich war sauer. So, jetzt habe ich Gott für dich so viel gemacht und jetzt, warum ist das nicht passiert? Oder wir beten halt, um was zu bekommen. Und Johannes Hartl hat da eingeladen, dass wir ein heiliges Spiel zu machen. Weil er sagt, es gibt Dinge, die sind schön. Und es ist schön, schöne Dinge schön zu nennen. Und wenn ich eine schöne Landschaft sehe, ein schönes Haus, einen schönen Menschen, ein schönes Essen, dann muss ich mich fast zwingen, nicht zu sagen, es ist schön. Und es ist natürlich zu sagen, es ist schön. Oder wenn ich nach einem kalten Tag draußen mich in die heiße Badewanne setze, dann muss ich nicht sagen, so jetzt sollte ich aber eigentlich sagen, ah, ist das schön, sondern ich gehe rein und ist das schön. Und das ist einfach natürlich, Schönheit schön zu nennen. Und deswegen ist es auch natürlich, Gott schön zu nennen oder Gott zu loben, Gott anzubeten, Gott zu danken für seine Schönheit, für das, was er Tolles getan hat, für das, wie er gute Gedanken über uns hat. Und das nicht zu verzwecken, so ich bete, ich komme in Lobpreis, um ruhiger zu werden. Oder ich komme im Lobpreis, um Gottes Stimme zu hören, damit er mir eine Richtung gibt. Sondern einfach Gott zu loben, einfach weil es schön ist. Und viele beten eben, dass sie was bekommen dafür, um einen Zweck zu erfüllen. Wir machen Lobpreis und auch nicht zu lang, weil es könnte ja jemand stören. Dass wir in die Ruhe kommen, dass wir in Frieden kommen, dass wir die Atmosphäre bereiten für die Predigt oder so, oder dass wir besser hören. Aber es gibt eben eine Stufe drüber, die sagt, Jesus, ich liebe dich um deiner selbst willen. Und wir sind dafür geschaffen, für diese Anbetung, es ist die Herzensmitte der Anbetung, dass wir einfach Gott loben, so wie er ist. Für das, was er ist. Und Gott hat eine Sehnsucht in unser Herzen gepflanzt, gelegt, die nur er selbst stillen kann und nichts anderes. Und Gott will diesen Hunger stillen, er will uns beschenken, aber das ist eben nicht das Ende. Sondern wir sollen ihm zurückschenken, ihm Anbetung bringen, den Dienst an anderen Menschen und auch in der Verkündigung. Einfach weil er es wert ist und nicht weil wir was dafür bekommen. Und es ist ständig angefochten, dieses, ich verschenke mich an Gott, so ich will meine stille Zeit machen, ich will beten und auf einmal fallen mir tausend Sachen ein. Ich muss noch die Rechnung überweisen, ich muss noch das Ding tun, ich muss noch jemanden anrufen und das Krasse an der Geschichte ist, ich hätte die Rechnung vor 3 Wochen schon überweisen müssen. Und ich hätte den Typen entweder auch schon längst anrufen oder ich habe ihn 3 Monate nicht mal angerufen. Warum fällt es mir gerade jetzt ein, wenn ich beten will? Und wenn ich dann bete, hat es auf einmal so eine Dringlichkeit, ich muss es jetzt unbedingt machen. Oder mir fällt ein, ich bete mal für jemanden, ich muss für jemanden beten, dann rufe ich ihn am besten gleich an, um ihm zu sagen, ich bete für ihn. Und schon bin ich wieder vom Beten abgebracht worden. Und Johannes Hartl meinte, dass die Gemeinden voll sind mit verzweckter Liebe, was ja auch Liebe ist. Aber man macht eben die Sachen, weil sie sich eben rentieren müssen. Wir machen Lobpreis, um Leute abzuholen. Und wenn das dabei rauskommt, und Leute werden nervös, wenn sie hören, dass da Leute im Gebetshaus irgendwie rund um die Uhr beten und nur beten, und dann, ja, aber ihr geht dann auch schon noch raus und macht Einsätze. Und nee, machen wir auch mal, aber nicht unbedingt. Und so tut man die geistliche Arbeit verzwecken und verwalten wie eine Kundenkartei. Aber das duftet halt nicht mehr. Und die Kirchengeschichte ist aber voll mit Menschen, die mehr gegeben haben, als sie unbedingt mussten. Und es gibt viele Christen, die fragen, was ist denn das Minimum, was ich geben muss, damit ich noch durchkomme bei dem Maximum an Sünde und Kompromissen. Reicht es, wenn ich einmal die Woche irgendwie komme oder vielleicht nur jedes zweite Mal? Stille Zeit ist schwierig, reicht es, wenn ich beim Joggen ein Lobpreislied höre? Und bei Kompromissen, aber das geht schon noch, oder? Das ist doch nicht so schlimm, oder? Der Pastor Bob Beamon war vor Jahren mal auf dem Freakstock. Das ist so ein Metal-Pastor, sage ich mal, der in vielen Szenen so christliche Sachen pioniert hat. Hauptsächlich ja so im Metal und Gothic. Und der hat dann auch so eine Haltung formuliert, die da in der Szene vielleicht oft da ist. Wie nah kann ich am Abgrund tanzen, ohne runterzufallen? Also auszutesten, wie nah kann ich am Abgrund sein und vielleicht auch ein bisschen drüber, und da werde ich schon nicht runterfallen. Und er meinte aber, es wäre besser zu schauen, wie nah kann ich denn an Jesus sein, wie nah kann ich an ihn rankommen. Und der Johannes Hartl hat es ähnlich ausgedrückt, er träumt von der entgegengesetzten Denkweise. Was ist der radikalste und hingebungsvolle Ausdruck von Liebe an Jesus, zu dem er mich befähigt? Was ist das Maximum, was ich geben kann in meiner Hingabe an Jesus? Ich meine, es ist ja auch angefochten, es ist umkämpft. Ich habe andere Sachen zu tun, ich habe meine Schwierigkeiten da auch, wo ich Gott nicht vertraue und so. Aber was ist das Maximum? Was ist das Maximum, zu dem ich fähig bin? Und der Leib Christi, die Gemeinde, funktioniert auch mit Dienst nach Vorschrift. Wenn jeder das macht, was notwendig ist, aber es duftet erst durch die Freiwillige, wenn ich freiwillig mehr gebe. Und die Kirche lebt von Leuten, die ihre Bequemlichkeit aufgeben und losgehen und ihr Leben hingeben. Zum Beispiel, wenn Missionare in Länder gehen, wo es halt nicht so einfach ist, allein von den Lebensumständen oder wo man mit den Christen halt ein bisschen anders umgeht als bei uns oder wo es echt Widerstand gibt. Und die Kirche lebt von Menschen, die mehr geben, als sie müssen, die nicht zählen und rechnen, einfach Leute, die sich verschwenden. Und wenn ich bete, ist es eine gute Haltung zu sagen, okay, Jesus, heute kann ich dir nichts Besonderes bringen, heute bringe ich dir nichts Besonderes, deshalb bringe ich dir einfach nur alles. Es muss in dir nicht alles perfekt sein, du musst nicht alles bei 100 Pro auf die Reihe kriegen, gib ihm einfach nur alles, was du hast. Und dann schließt er auch die negativen Dinge ein, die Schwächen, die Untiefen, die Abgründe, einfach alles, was wir haben. Und er bringt dann als Beispiel die Geschichte von der Frau. Es gibt da mehrere Geschichten in der Bibel, die ähnlich sind, wo man nicht genau weiß, ob das die gleiche Geschichte ist oder ob es doch unterschiedliche Geschichten waren. Aber er hat jetzt hauptsächlich die eine Geschichte erzählt und ein bisschen vermischt mit der anderen. Und das ist die Salbung in Bethanien, wo die Maria Jesus salbt. Und in Johannes 12, Vers 3 steht es, dann nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öles. Und in mehreren Geschichten steht der Preis des Öles dort 300 Denare. Da haben wir natürlich keine Vorstellung, was das jetzt genau ist. Aber es gibt die andere Geschichte von den Arbeitern im Weinberg, wo ein Tagelohn ein Denar war. Das heißt, wenn wir 300 Denare haben für einen Pfund Nadenöl, dann ist das ungefähr ein Jahresgehalt. Also in unseren Vorstellungen wären das zigtausend Euro. Und der Duftstoff in dem Parfüm ist schon an sich sehr intensiv, dass man oft nur 2% von dem Öl verwendet und den Rest halt mit Alkohol oder sonstigen Flüssigkeiten auffüllt. Und dann ist der Duft immer noch intensiv. Und Maria hat wohl dieses Öl unverdünnt hergenommen, weil es heißt ja da unverfälschtes Nadenöl. Und deswegen war die Reaktion der Umstehenden auch verständlich, was für eine Verschwendung. Es kam eben der Vorschlag auf, man hätte das Öl verkaufen können und es den Armen geben können. Und witzigerweise kam dieser Vorschlag von Judas Iskariot, der dann später Jesus für Geld verkauft. Er denkt eben in Kategorien, was ist etwas wert, wofür kann man es einsetzen, er will nichts verschwenden, er verkauft sogar Jesus. Und Emmy Klick ist doch auch sehr sinnvoll, ist ein gutes Argument. Mach doch was Sinnvolles, verschwende nichts. Was könnte man tun mit so viel Geld und Manpower? Was könnte man mit den Leuten tun, die sich da im Gebetshaus verschwenden, Tag und Nacht beten? Die könnte man doch auch woanders einsetzen. Aber nur durch diese Verschwendung, nur durch das Ausgießen des Öles, wird der Duft den Raum erfüllen. Und heute noch wird diese Geschichte dieser Frau mit dem Öl erzählt. Und Jesus weist auch darauf hin, wenn man das Evangelium erzählt, wird man auch von dieser Frau erzählen. Und der Duft erfüllt nur nicht nur das Haus, sondern geht weit darüber hinaus. Und jeder Akt von leidenschaftlicher Hingabe an Jesus hat Auswirkungen, die du selber gar nicht ahnen kannst. Hingabe und Liebe umsonst hat immer duftende Auswirkungen der Fruchtbarkeit bis an Orte hin, wo du nie davon geträumt hast. Und er bringt ein Beispiel, was ich selber sehr krass fand, weil Johannes Hartl war vor einiger Zeit auf einem Treffen von Gebetshäusern im Nahen Osten, die da teilweise im Untergrund eben arbeiten, weil die ja da in Ländern sind, wo Christen verfolgt werden und teilweise ziemlich krass, vor allem jetzt mit den ganzen ISIS-Geschichten, wo man Christen auch mal schön enthauptet. Das heißt, da als Christ zu leben, ist jetzt nicht so easy wie bei uns. Und erzählt eben von einem jungen amerikanischen Ehepaar mit zwei kleinen Kindern, ich glaube 1 Jahr und 3 Jahre alt. Und wie ich es verstanden habe, sind die, glaube ich, sogar extra in der Zeit hingegangen, wo diese ISIS-Sachen waren. Und anscheinend waren sie vorher noch nicht da. Und auf jeden Fall sind sie da hingegangen, um den Flüchtlingen zu helfen. Und dann, also waren sie in Erbil, irgendwo im Nordirak. Und es war die Zeit, wo die ISIS vorgerückt sind. Und dann war es irgendwie ziemlich krass. Und alle Westler wurden ausgeflogen. Johannes Hartl meint dann so: Ja, wir sind Westler, wir fliegen aus. Die Armen dürfen selber sterben, wir dürfen gar nicht mehr sterben, wir fliegen lieber raus. Und dieses junge Ehepaar ist halt geblieben, weil sie den Eindruck von Gott hatten, dass sie bleiben sollen. Und die meinten auch: Ja, Nachrichten haben wir gar nicht angehört, das hätte uns nur Angst gemacht. Und die Familie war natürlich auch besorgt. Aber sie haben gesagt, okay, Gott hat uns gesagt, wir sollen bleiben und deswegen hatten sie auch Frieden. Und es hat sich dann rumgesprochen. In der Gegend waren irgendwie die Kurden und die Führer der Armee, die Heeresführer, haben das mitbekommen. Und die haben das so berührt, dass sie gesagt haben, die Leute sind krass hier, gebt den Leuten, was sie wollen, ja, fragt sie, was sie wollen und wir geben es ihnen. Und dann haben die gesagt, okay, wir würden gerne eure Soldaten ein bisschen ausbilden in Wundbehandlung, aber haben halt zusätzlich ihnen beigebracht, wie man im Namen Jesus für Kranke betet, haben Bibeln ausgeteilt. Und dann sagt Johannes, er hat Fotos gesehen, wie sie da eben gerade für die Heeresführer beten. Und das mitten in der Moschee. Und das ist halt nur passiert, weil die geblieben sind, weil sie sich hingegeben haben, weil sie mehr gegeben haben, als unbedingt nötig war. Und das hat geduftet. Und radikale Hingabe an Jesus duftet. Und wenn wir in der Geschichte weitermachen, Jesus lässt die Verschwendung dieses Öls über sich ergehen. Und Maria hat mal als einzige erkannt, wer da wirklich vor ihnen war, nämlich der Messias, dass Gott unter ihnen ist. Und natürlich ist es Gott wert, dass man das kostbare Öl über ihm ausgießt. Über ihm ausgießt. Und später liest Johannes Hartl dann noch eine Geschichte vor, wo er die Geschichte praktisch nacherzählt. Und da kommt eben zum Ausdruck, dass wohl das Öl immer noch in den Haaren war, das Öl immer noch im Gewand war, das Öl immer noch in der Haut war, als er dann gefoltert wurde und hingerichtet wurde und am Kreuz hing. Und das ist da wohl, das ist jetzt eine Interpretation von ihm, aber dass das wohl Auswirkungen hatte, auch dass Jesus das dann noch wahrgenommen hat und ihn vielleicht ein bisschen auch gestärkt hat. Und Johannes hat gefragt, dann muss ich die Männer und Frauen Gottes, wie die Maria, und die mehr tun als der Dienst nach Vorschrift. Und die ihre Liebe und Hingabe wie Parfüm ausgießen, weil sie wissen, dass Jesus unter ihnen ist und dass er, weil er es nämlich wert ist. Jesus weist diesen Akt der Hingabe nicht zurück. Er sagt nicht, du Sünderin, bring jetzt erstmal dein Leben auf die Reihe, sondern er lässt es zu. Und deswegen sagt Johannes Hartl, weißt du, dass deine Akte der Liebe und Hingabe Jesus wirklich berühren? Er erduldet es nicht nur und nimmt es hin, nein, er nimmt es wahr und er genießt es. Also wenn du dich Jesus hingibst, ihn liebst, trotz deiner Fehler und Schwächen, er nimmt es und er genießt es. Also lass dich nicht davon abhalten, dich Jesus radikal hinzugeben, dass dann, auch wenn dein Leben noch nicht ganz in Ordnung ist, denn der Teufel wird dir einreden wollen. Nur wenn dein Akt der Hingabe perfekt ist, dann kannst du es machen. Bring erstmal dein Leben auf die Reihe und dann kannst du in 25 Jahren immer noch wiederkommen. Das Problem dabei ist, der Tag wird halt nie kommen, wo du perfekt bist. Und deswegen entweder findest du heute deinen Frieden damit, mit deinen Paketen und deinen runden Stellen und Baustellen zu Jesus zu kommen und ihn zu lieben, oder dieser Frieden, diese Zuversicht wird später nicht kommen. Wird auch später nicht kommen. Und weißt du, dass deine Taten der Hingabe und Jesus wirklich berühren, auch wenn da noch einige wunde Punkte sind? Jesus sagt dann damals zu den Leuten, lass diese Frau in Ruhe, ich finde es gut. Ich finde es schön, dass sie das getan hat. Und er sagt auch, wem viel gegeben wurde, der liebt viel. Und je tiefer wir mit dem Herrn unterwegs sind, je näher wir Jesus kommen, desto mehr werden wir unserer eigenen Gebrochenheit und unseren eigenen Fallgruben begegnen. Und da gibt es zwei Reaktionen darauf. Entweder du verzweifelst, gibst dich selber auf und sagst, ja, jetzt bin ich disqualifiziert. Ich bin einmal zu oft gefallen, das kann Jesus nicht mehr gerade biegen. Jetzt habe ich keine Chance mehr bei Jesus. Und dieser Satz hat mich sehr angesprochen, weil es gab damals bei den Freaks jemand, die war total feurig, die ist total für Jesus abgegangen, ist sogar auf eine Evangelistenschule gegangen, haben Straßeneinsätze gemacht, haben die krassen Wunder erlebt. Und irgendwann hat sie gemerkt, so die ganzen Sachen, die in der Bibel stehen, das schafft sie nicht. Kriegt sie nicht hin und hat alles hingeschmissen. Und wollte nichts mehr mit dem Glauben zu tun haben. Und das fiel mir einmal diese Geschichte, ja, je näher wir mit Jesus unterwegs sind, desto mehr kommen wir an unsere Untiefen, an unsere eigene Gebrochenheit. Und dann kann ich entweder sagen, okay, ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich bin einmal zu oft gefallen, jetzt habe ich es verbockt. Oder eben, das ist die Chance einer tiefen Gebrochenheit. Du sagst, Jesus, du siehst mich mit all meinem Mist. Wenn es um Sünde geht, bin ich ganz vorne, wie es Paulus sagt. Ich bin der Erste aller Sünde. Aber ich empfange darin die Vergebung und Liebe Jesu. Und das bewirkt radikale Hingabe und Liebe zu Jesus zurück. Weil wem viel vergeben ist, der kann auch viel lieben. So, das war erstmal die Predigt. Ich denke, ich bete zum Schluss noch für uns. Dann fände ich es gut, eine kurze Stille zu haben, wo ihr vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund spielt. Wo wir auch Gott vielleicht eine Chance geben, zu uns zu sprechen. Weil wir haben, denke ich, auch eine Tendenz zu denken, ja, was ich Gott bringe, ist ja nichts wert. Wir haben die Tendenz, die ganzen Fehler anzuschauen, die wir haben. Weil keiner kennt so gut die Fehler wie wir. Weil was wir im Verborgenen tun, kriegt keiner noch mit. Oder was wir denken über andere Leute. Aber Jesus sieht uns vielleicht, oder nicht vielleicht, er sieht uns viel positiver, er freut sich über unsere Hingabe. Eben, wie ich vorhin gesagt habe, auch wenn es da wunde Punkte gibt, er freut sich über unsere Hingabe, wie wir uns an ihm verschwenden oder wie wir es versuchen. Er weiß, was uns abhält, was uns geprägt hat im Leben, was es uns schwer macht. Und dass wir Gott eine Chance geben, zu uns zu sprechen, wie er sich über unsere Hingabe freut, über unseren Lobpreis. Und dass wir dann im Anschluss vielleicht nochmal persönlich beten, so dass wir das ausdrücken: Jesus, ich möchte mich dir hingeben. Oder vielleicht gibt es Leute, die auch sagen: Okay, das nervt mich total, ich habe keinen Bock, Streber zu sein. Das nervt mich tierisch, dass ich jetzt mehr geben soll als nötig. Und auch das können wir zu Gott geben, wenn wir merken, das nervt mich. So reicht es nicht aus, was ich schon gebe, muss ich jetzt noch mehr geben. Da kann es auch unterschiedliche Möglichkeiten geben, wie ich reagiere. Oder eben, dass einige auch an dem Punkt stehen, zu sagen: Okay, ich merke, ich kriege meine Untiefen nicht auf die Reihe. Ich fühle mich zu sündig und zu schmutzig. Ich kann nicht nochmal zu Gott rennen. Ich habe es schon tausendmal gemacht. Jetzt habe ich es echt vergeigt. Und dass wir da auch nochmal beten. Und vielleicht hat der eine oder andere auch nochmal Eindrücke für andere, weil das manchmal auch hilft, wenn andere von Gott was bekommen. Weil das bei uns vielleicht auch gar nicht durch den Filter durchdringt, wo wir uns so schlecht fühlen. Genau, von da bete ich jetzt am Anfang kurz und dann machen wir die kleine stille Zeit, stille Zeit, genau, und dann kann man noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir mehr und mehr erkennen dürfen, wer du bist, dass du nicht irgendwie jemand bist, der halt gut und toll ist, aber weit weg ist von uns, und dass du wirklich Gott bist, der sein Leben gegeben hat für uns, der sich ganz reingegeben hat, der in unserer Mitte war und der es auch heute ist. Danke, dass wir dir dienen dürfen und nicht irgendeiner Idee. Und ich bitte dich, dass du uns mehr und mehr kennenlässt, wer wir sind, dass wir uns wirklich in dich hingeben können, dass wir uns an dich verschwenden können. Ich bitte dich, dass wir ja diese Mentalität wieder bekommen, Streber zu sein. Dass wir alles von dir erwarten und auch uns alles kosten lassen, von dir das bekommen, was wir brauchen. Dass wir den doppelten Anteil von dir bekommen, weil wir auch die größeren Herausforderungen haben, die wir in unserem Leben haben, um Menschen dienen zu können. Und dass wir uns wieder aufmachen, dir alles zu geben, uns an dich zu verschwenden. Und das zumindest als Ziel zu haben. Und ich bete, dass du jetzt zu uns sprichst, Jesus, dass du uns begegnest in dieser Zeit. Dass wir deine Stimme hören, wie du uns siehst, wie du dich freust über uns, dass uns das ermutigt und Antrieb gibt, ja, weiterzugehen und weiterzumachen. Bitte, dass du uns erhebst, wo wir irgendwie am Boden sind, dass du unseren Blick hebst zu dir und dass du uns Würde schenkst wieder neu.